ARD Sounds.
MDR Kultur. Diskurs.
Zum heutigen Diskurs begrüßt Sie Sabine Frank. Und zu Gast bei mir ist die Landschaftsarchitektin und Journalistin Katja Richter. Hallo, Frau Richter.
Ja, hallo, Frau Frank.
Ich freue mich, dass Sie da sind. Wir wollen über Ihr Buch reden, Klimaresiliente Städte planen. Und der Anlass, der könnte ja nicht aktueller sein. Denn dieser Sommer, der hat sich ja bisher genauso gezeigt, wie wir es wohl auch in der Zukunft zu erwarten haben, mit Hitzetagen um die 40 Grad und dann wieder gewaltige Gewitter. Sie leben ja in Freiburg im Breisgau. Wie haben Sie diese Extremereignisse dort erlebt?
Ja, also bei uns in Freiburg, da ist es ja schon immer sehr heiß und im Sommer, das ist man auch gewöhnt, dass es da mal so ein paar Tage gibt, die so ein bisschen elend sind. Aber jetzt da das Wochenende im Juni dieses Jahr, das war schon extrem, vor allen Dingen, weil man nachts eben keine Abkühlung mehr hatte und dann auch mit Querlüften nachts nichts mehr erreichen konnte und morgens schon so mit 25 Grad irgendwie in den Tag gestartet ist, das war schon krass. Mhm. Also wir haben das Glück, dass wir hier mit der Regionalbahn sind wir irgendwie in 20, 30 Minuten im Schwarzwald auf 1000 Meter hoch. Da sind es dann nur noch 32 Grad, also das war dann schon eine Erleichterung.
Genau. Ja. Das ist jetzt so Ihr persönliches Erleben mit der nächtlichen Hitze. Haben Sie so mitgekriegt, wie es so einmal quer durch die Stadtbevölkerung gelaufen ist?
Also was mich jetzt persönlich echt schockiert hat, war, also ich bin ja auch gelernte Gärtnerin und dass teilweise einfach die Blätter verbrannt sind. Also die sind nicht vertrocknet, sondern richtig verbrannt, als ob jemand mit so einem Brennglas da irgendwie dran gegangen ist. Mhm. Sowas habe ich wirklich noch nie gesehen und auch so bei so Allerweltspflanzen wie wilder Wein irgendwie an der Hauswand. Und unser Sohn, der arbeitet im Krankenhaus in der Notaufnahme, die hatten 20-25% mehr Fälle. Und die arbeiten ja sowieso schon immer an der Oberkante. Ja, das ist ja sowieso schon immer ein großer Druck. Und die hatten also auch deutlich mehr Fälle mit Kreislaufkollaps und Dehydrierung bis zur Bewusstseinsstörung. Also alles so Sachen, die dann wirklich auch auf Hitze zurückzuführen sind.
Ja, das hat man aus verschiedenen Städten gehört, aber eigentlich eher, es war in der Presse nicht so ein richtiges Thema, ja? Nun denn.
Ja, also das, wenn ich da mal kurz einhaken darf. Also wir hatten in Freiburg 4 Hitzetote an diesem Wochenende, wo ich dann gedacht habe, also stellen Sie sich mal vor, an der Kreuzung passieren jetzt an einem Wochenende 4 tödliche Unfälle. Also ja. Das wäre durch die Presse gegangen, ja, da wäre was passiert. Und wir haben ja in Deutschland allgemein jetzt schon irgendwie mehr Hitzetote als Verkehrstote. Und in diesen ganz harten Jahren, da 2018, 2019, da waren es also bis zu 8000 Hitzetote. Und das Tragische, also was ich wirklich tragisch finde, ist, das sind ja viele alte Leute. Also alte Leute sind da mehr von betroffen, so ab 70, 75. Und die wohnen ja auch oft alleine. Und dann merkt man halt erst hinterher, dass jemand gestorben ist nach ein paar Tagen. Also das hatten sie in Paris mal bei so einer Hitzewelle. Also das finde ich schon schlimm.
Ja, es sind ja nicht nur die Leute, die noch zu Hause sind, sondern es sind ja auch Krankenhäuser, Pflegeheime, aber zum Beispiel auch Kindergärten und Schulen. Es wird ja zumindest jetzt darüber debattiert, dass die Städte da auch eine Sorgfaltspflicht gegenüber den Bewohnern und den Nutzern haben und dass so dringend klimatisierte Räume geschaffen werden müssen. Sie verfolgen in Ihrem Buch Klimaresiliente Städte planen ja einen ganz anderen Ansatz. Erzählen Sie mal, worum es in dem Buch geht.
Ja, also das ist natürlich kolossal wichtig, dass man Krankenhäuser und Pflegeheime oder auch gerade andere Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen, also die da gesundheitlich gefährdet sind, dass die gekühlt werden müssen. Und das bekommt man im Extremfall nur technisch hin, also Klimaanlage. Also das muss schon unbedingt sein. Aber wir können ja jetzt nicht die ganze Stadt mit Klimaanlagen ausrüsten. Das funktioniert ja auch nicht, ne? Weil das verbraucht eine Unmenge an Energie und erzeugt dann wiederum auch Hitze. Und deswegen in meinem Buch, da beziehe ich mich eben darauf, wie wir unsere Städte als bauliches Ensemble umgestalten müssen, damit die Hitze abgepuffert wird. Und das gibt ja schon jetzt Weltgegenden, die schon immer heißer sind. Und da sind die Städte einfach anders gebaut. So genau. Und wir brauchen da, um unsere Alltagsumgebung kühl halten zu können, brauchen wir einfach Wasser und Schatten. Weil das Wasser verdunstet und kühlt dabei. Und der Schatten verhindert, dass sich der Asphalt und die Straßenbelege und halt auch das ganze gesteinerne Material sich so zu sehr aufheizt.
Sie haben für dieses Buch Ihre berufliche Erfahrung zugrunde gelegt. Ich habe da hinten auf der letzten Seite nur den dünnen Satz gelesen, dass Sie lange als Landschaftsarchitektin gearbeitet haben. Erzählen Sie doch bitte mal von Ihrem beruflichen Werdegang.
Ja, also das finde ich jetzt lustig, dass Sie das dürr finden, weil für mich sagt das eigentlich alles, weil das ist der Beruf, den man jetzt braucht. Der Beruf hat nur so ein bisschen das Problem mit der Begrifflichkeit. Also bei Landschaft, da denken die Leute wahrscheinlich eher so an Naturraum und draußen und vielleicht auch irgendwie so Hausgärten und sowas. Aber Landschaftsarchitektur, das ist der Ingenieurberuf, der sich um die Freiräume kümmert. Also sozusagen alles, was zwischen dem Gebauten noch übrig ist, gerade in der Stadt. Und das sind eben Parks natürlich. Die sind grün, das versteht man, die sind ein bisschen landschaftlich. Aber auch große Plätze vor Kirchen, vor Museen oder auch so kleine Stadtteilplätze, Spielplätze zum Beispiel, aber auch Straßenräume. So. Und die Landschaftsarchitekten sind halt die einzigen, die sich mit der Kombination Vegetation plus Technik auskennen. Deswegen, also, und das ist auch ganz wichtig, wie diese Zwischenräume eben gestaltet sind. Also wenn da nur ein Asphalt ist mit einer platten Wiese, da fühlen sie sich nicht wohl. Aber wenn da eben noch ein paar Bäume stehen, ein paar Bänke, vielleicht noch ein kleiner Brunnen dann, oder ein schönes Pflaster gelegt ist, dann gefällt einem die Stadt ja auch besser und fühlt man sich da auch wohler. Genau, das habe ich eben studiert. Entschuldigung,
ein bisschen
ausgeholt. Das habe ich eben eine Zeit lang studiert. Erst Hochbauarchitektur, dann habe ich gerne eine Gärtnerlehre gemacht und dann beides miteinander verbunden. Und dann habe ich jetzt vor ein paar Jahren noch gedacht, jetzt muss noch mal was Neues kommen und habe noch mal Fachjournalistin gelernt und schreibe jetzt über Grün, Stadt und Klima.
Wie ist denn, wenn wir jetzt über dieses Thema reden, wie ist denn in den meisten Städten jetzt der Stand? Also der Stand im Verhältnis zwischen Architektur und landschaftlichen Elementen?
Das Problem bei der Hitze ist ja, wir haben, die Hitze erzeugt mehr Starkregenereignisse. Also das ist einfach ein physikalisches Ding. Wenn die Luft wärmer ist, kann sie mehr Wasser speichern und dann entlädt sie sich aber auch so wolkenbruchartig. Ja, früher war das dann halt so ein Sommergewitter. Heutzutage sind das eben diese Starkregenereignisse, die auch bis zu Überschwemmungen führen. So. Und da gibt es dann auch, da gibt es Tabellen zum Beispiel für Jahrhundertregen und darauf ist unsere Stadt ausgelegt. Also das war eben früher so. Da waren die Straßen nicht gut befestigt. Da war man darauf angewiesen, dass das Regenwasser so schnell wie möglich abgeleitet wird. Also das müssen Sie sich wie so ein Trichter vorstellen, dass man das Wasser so zusammenführt und dann in irgendein Loch rein, in diese Gullis in dem Fall, in die Kanalisation, damit dann nachher nicht der Schlamm auf der Straße steht und sich Krankheitserreger bilden. Jetzt ist es aber so, dass unsere Städte komplett versiegelt sind. Ja? Alle Straßen sind asphaltiert, möglichst autogerecht. Und das andere Problem ist, dass unsere Böden austrocknen. Und das Grundwasser zum Beispiel ist auch ein Problem, dass der Grundwasserstand sinkt.
Das liegt aber in erster Linie wohl auch daran, wie Sie schon gesagt haben, dass das Wasser zusammengeführt wird, in das Loch reinfließt und dann unterirdisch in der Kanalisation weggeleitet wird, irgendwo, bis es mal wieder an irgendeinem Fluss rauskommt.
Genau, das geht ab ins Fließgewässer und dann ist es weg.
Ja, es bleibt also von dem, was als Wolkenbruch runtergekommen ist, wo wir ja eigentlich dankbar sein könnten, bleibt im Grunde genommen nichts übrig, bleibt nichts in der Stadt.
Genau, ja. Und da haben sich eben die Rahmenbedingungen geändert. Früher war das gut so, also da war man in der Stadt drauf angewiesen. Jetzt haben sich die Rahmenbedingungen aber geändert. Das heißt, wir müssen unser Entwässerungssystem, also unser Regenwassermanagement, sagt man, das müssen wir ändern. Das darf nicht mehr zentral zusammengefasst werden, sondern an ganz vielen kleinen Orten versickert werden.
Lassen Sie uns doch mal ein paar Beispiele, um das mal bildhaft zu machen, erläutern, diese oder eins oder zwei, wie auch immer Sie wollen, was man da überhaupt für Möglichkeiten hat als Stadt, als was weiß ich, Grünplanungsamt, als wer auch immer. Erzählen Sie, was kann man da machen?
Also da muss man jetzt vielleicht noch mal kurz ergänzen, dass also zu diesem wie man mit dem Regenwasser umgeht. Wenn wir das nicht wollen, dass das verschwindet aus der Stadt, dann müssen wir das speichern, dann müssen wir das im Boden speichern. Und das heißt, wir müssen Löcher in die Stadt, wir müssen sozusagen so Ausschnitte in der Stadt haben, wo das Wasser reinlaufen kann. Und dann sammelt sich das Wasser unter der Stadt sozusagen, wie in so einem Schwamm wird das Wasser da gesammelt. Also das ist ja auch so ein Begriff, Schwammstadt. Und diese Flächen, wo das Wasser reinfließen kann und dann in diesem Schwamm gespeichert wird, das sind zum Beispiel Blumenbeete oder auch da so ein Beet, wo ein Baum drin wächst oder natürlich ein Park oder auch ja, einfach Sachen, wo Pflanzen wachsen.
Aber das meiste ist ja versiegelt.
Genau, deswegen müssen wir da jetzt gucken, dass wir das Versiegelte aufbrechen. Das ist ja an ganz, ganz vielen Stellen überhaupt kein Problem. Also ich kann da Steine reinpflastern, wo Wasser dazwischen versickern kann. Oder ich kann so einen Belag machen, wo das Wasser gut rein versickern kann und kann trotzdem irgendwie drauf fahren oder drauf laufen. Also das ist kein Problem.
Die zweite Hälfte dieser ganzen Geschichte, wie kriege ich eine Stadt kühler, das haben Sie ja vorhin schon angedeutet, das ist das Grüne. Das heißt, die Bäume, die den Schatten werfen und die ja aber auch das Wasser trinken müssen, damit sie überhaupt überstehen können.
Genau.
Was gibt es da für Möglichkeiten? Es wird ja zum Teil schon viel gepflanzt, aber wird es immer so richtig mit Sinn und Verstand gemacht? Was haben Sie so für einen Eindruck?
Ich würde es mal kein Urteil erlauben. Also da ist auf jeden Fall noch viel, viel Luft nach oben. Es geht natürlich auch um eine gerechte Verteilung der Stadt. Also wie gesagt, unsere Städte sind autogerecht geplant und gebaut. Dabei haben aber nur 60% der Bevölkerung ein Fahrzeug. Das heißt, wir müssen den Stadtraum im Prinzip ein bisschen so verteilen, dass auch mehr Platz ist für Leute, die kein Auto haben. Oder eben für so Gemeinschaftsflächen, wo Wasser versickert wird und man eben Bäume pflanzt. Also Bäume sind die absoluten Trumpfkarten. Das sind quasi natürliche Klimaanlagen, weil die ziehen von unten das Wasser und verdampfen es dann oben an der Oberfläche. Und das müssen Sie sich dann so vorstellen wie auf Ihrer Haut, wenn Sie schwitzen. Dann wird das ja auch angenehm kühl. Und bei den Bäumen ist das auch, wenn die das Wasser verdampfen, wird es außenrum kühl. Und das kommt dann uns wieder zugute und dem Stadtklima. Und außerdem werfen sie Schatten, das ist noch das andere. Sie werfen Schatten und verhindern, dass unten drunter der Boden sich aufheizt oder der Asphalt sich aufheizt.
Sie haben vorhin so pauschal gesagt, man macht den Asphalt auf und sammelt das Wasser. Nennen Sie uns doch mal ein Beispiel, wie das praktikabel sein könnte. Man kennt ja immer so diese Sachen, da ist an der Straßenseite läuft dann das Wasser in so einer Rinne runter und dann ist da der Gully und puff, weg ist es. Ich habe da ein ganz schönes Beispiel gesehen, wie man es halten und vielleicht sogar an so einem Baum leiten kann. Erklären Sie das mal, wie das gehen könnte.
Also da gibt es zwei ganz einfache Sachen, die haben Sie jetzt in Berlin entwickelt, vor 2 Jahren. Wenn Sie jetzt den Baum haben, der steht auf dem Gehweg, dann haben die alten Bäume meistens nur so eine ganz kleine Baumscheibe. Also die Straße geht dann ganz dicht an den Baum ran. Da könnte man zum Beispiel einfach im Straßenbelag, so auf der Größe von einem Parkplatz, könnte man einfach den Asphalt wegmachen. Dann muss man den Humus, da, also die Erde darunter ein bisschen verbessern. Und dann kann das Wasser direkt von der Straße, also das, was sich da am Bordstein sammelt, das läuft dann genau eben in diese Fläche rein. Da wachsen Sträucher oder andere Blumen. Und das hat den Vorteil, einmal verdampfen die Gewächse oder die Pflanzen eben Wasser und kühlen. Und auf der anderen Seite kann das ganze Regenwasser, was eben in der Straße gesammelt wird, das geht dann nicht in den Gully, sondern das geht dann in so einen grünen Gully, in so eine erweiterte Baumscheibe.
Das läuft quasi nicht weg, sondern es läuft an den Bäumen breit.
Genau.
Ja.
Das geht dann da in den Wurzelraum.
Dann habe ich noch ein Beispiel gesehen, was mich sehr interessiert hat. Das waren so eine Art Senken, die man so gemacht hat in der Fläche. Was ist denn das für eine Idee?
Also das ist eben die Methode, dass man das Wasser oberflächlich, also nicht in der Kanalisation, sondern im Gelände sozusagen versickert. Das wird berechnet, da braucht man halt so eine Mulde, das ist so wie früher so ein Straßengraben. Früher hatte man Straßengräben neben den Wegen. Das wird berechnet, wie groß diese Mulde sein muss, damit da zum Beispiel so ein Jahrhundertregen gesammelt werden kann. Jetzt kommt so ein Jahrhundertregen, wie der Name schon sagt, halt nicht so oft vor.
Und oh, mittlerweile schon häufiger. Ja.
Genau, jetzt kommt es häufiger vor, aber dann lassen sie es alle 5 Jahre sein. Also man kann diese Mulden unterschiedlich gestalten. Also das muss jetzt nicht einfach nur eine Mulde sein. Da kann man auch einen Spielplatz drin machen. Man kann dem eine Form geben. Das kann auch bis zu einem Sportfeld gehen, wo sich das Wasser drin sammelt und dann halt so über die Zeit abfließt und danach kann ich wieder Basketball spielen.
Das heißt, es ist quasi nur in etwas tiefer gelegte Fläche, in die das Wasser reinläuft und dann dort in Ruhe, also über Tage hinweg, in die Erde reinsickert und breit läuft. Und dann ist die Erde gesättigt. Das ist diese Geschichte mit dem Schwamm.
Genau, das geht alles in den unterirdischen Schwamm. Und entweder es verdampft oder es verdunstet, wenn es zu warm wird, oder es versorgt Pflanzen. Oder wenn dann immer noch was übrig ist, dann kann es in das Grundwasser versickern. Mhm. Das ist das Prinzip.
Also es gibt ja auch diese eher spektakulären Fälle von Stadtbegrünung, wo man dann in Singapur irgendwelche 100 Stockwerke hohen Häuser bepflanzt hat und so weiter. Aber ich habe in Ihrem Buch sehr viele kleine Projekte gesehen, die nicht nur unbedingt darin bestanden, dass ein Baum gepflanzt wird, sondern dass eben auch auf andere Art Schatten gemacht wird. Also quasi eher, naja, doch wieder kleine Stadtarchitektur, irgendwelche Pergolen und so weiter. Haben Sie da irgendein Beispiel, was Ihnen da am Herzen liegt?
Also wir hatten ja am Anfang gesagt, wir brauchen Wasser und Schatten. Und der Schatten ist eben auch ganz wichtig. Und wir können halt nicht überall Bäume pflanzen aus irgendwelchen Gründen, weil vielleicht Leitungen da sind oder eine Feuerwehrzufahrt. Aber da kann man sich eben mit so kleinen Mikroarchitekturen behelfen. Das kennt man auch aus dem mediterranen Raum. Zum Beispiel eine Pergola, die kann man auch bewachsen lassen, die kann man auch beranken. Dann gibt es eben wieder diese Verdunstungskühle oder einfach die Pergola macht einen Schatten unten drunter. Genau. Also was wir nicht brauchen, sind eben diese riesigen Bäume auf Häusern. Das ist ja immer so das Standardbild, wenn es darum geht, wie die Stadt der Zukunft aussehen soll.
Warum mögen Sie das nicht?
Hört man das?
Ja.
Weil das sind spektakuläre Bilder, aber der Aufwand ist so immens. Also Sie müssen sich mal überlegen, so ein Baum, der wiegt ja ganz, ganz viel. Sie müssen die Gebäude mit so viel Beton und Stahl statisch ertüchtigen, um diese Bäume aufzunehmen. Außerdem brauchen die eine immense Pflege und die Bäume werden nicht alt. Also das ist wie beim Wohnungsbau zum Beispiel. Ja. Für die Wohnungsknappheit brauchen wir jetzt nicht irgendwelche ganz tollen individuellen Villen, sondern wir brauchen eine modulare Bauweise, wo man schnell, günstig, aber gut gestalteten Wohnraum herstellen kann. Und sowas brauchen wir eben für den Freiraum auch. Das sind so kleine Sachen, die man überall anwenden kann, eben deutlich besser.
Ihr Buch ist sehr verständlich und sehr anschaulich geschrieben und gestaltet und es ist doch auch ein Fachbuch, das sieht man immer wieder auf jeder Seite. Was würden Sie sich wünschen, auf welchem Schreibtisch das liegen soll?
Also meine Vorstellung war eben Behörden und alle Bauberufe, die mit der Stadt beschäftigt sind, weil eben das Wissen über die Pflanze, das fehlt da einfach größtenteils. Das ist ja auch nicht schlimm, weil die haben halt einfach einen anderen Beruf. Aber wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass alle so ein Basiswissen sich ranschaffen, um vernünftige Lösungen zu finden für die Stadt. Dann habe ich mir aber gedacht, wenn ich den ganzen Tag mit Planung zu tun gehabt habe, will ich am Abend nicht noch ein Fachbuch dazu lesen. Deswegen habe ich das bewusst irgendwie so gemacht, dass es auch Spaß macht, dass viele Bilder drin sind. Also insofern ist es auch was für interessierte Laien. Und da denke ich halt, eigentlich müssten wir alle interessierte Laien sein, weil es geht ja um unser alltägliches Umfeld.
Die Stadtplanung, das ist ja extrem langwierig und die hängt so furchtbar am Geld, das ja eigentlich rein theoretisch nicht da ist oder vielleicht ist es doch da und wird woanders ausgegeben. Wie ist es mit den Prioritäten und diesen Planungszeiten? Sie haben das ja in Ihrem Beruf jahrzehntelang durchexerziert.
Also das sind jetzt vielleicht zwei verschiedene Themen. Also einmal die Stadtplanung, klar, das ist langwierig, aber die Stadtplanung ist auch eher ein strategisches Instrument. Die sagt dann halt ungefähr, wo was hinkommt, wo kommt Wohnbebauung hin, wo kommt ein Stadtteilzentrum hin. Landschaftsarchitekten kümmern sich ja dann um die nächste Ebene, also wie gestalte ich jetzt zum Beispiel diesen Stadtplatz. Und da sollte man einfach auch die Gelegenheitsfenster nutzen. Also wenn zum Beispiel sowieso was saniert werden muss, dann kann ich das auch gleich schwammstadtgerecht sanieren.
Weil die Straße aufgegraben wird.
Also bei uns ist jetzt gerade das Thema Fernwärme. Da müsste man jetzt halt mal reingrätschen und sagen, Moment, also es gibt auch Städte, ich kenne jetzt eine Stadt in der Schweiz, die sind da schon ein bisschen weiter. Weil die haben auch einen größeren Druck, bei denen ist es schon heißer als bei uns.
Ah. Was machen die da, wenn die ihre Fernwärme verlegen?
Die haben sich jetzt mal so Standards entwerfen lassen, wie man dann diesen Straßenquerschnitt, also diesen Gehweg, Fahrspur, Grünstreifen, wie man das neu sortieren könnte, wenn man schon dabei ist. Und das andere, was Sie angesprochen haben, das war ja mit den Finanzen. Und da ist es halt wie immer, also das ist halt eine Frage der Prioritäten. Autobahn habe ich jetzt neulich gelesen. 1 Kilometer Autobahn, der kostet 10 bis 30 Millionen Euro. Und diese A100 in Berlin, also die ist ganz neu und da ist jetzt ständig Stau an der Ecke, da hat die sogar, weil sie dann Brücken und Tunnels und sowas hatten, da hat die 220 Millionen 1 Kilometer gekostet. Und da, wenn sie das jetzt mal umlegen, wie viele Bäume man hätte dafür pflanzen können, das müsste man jetzt eben halt mal neu diskutieren.
Ja, das ist nicht nur ein städtisches, sondern glaube ich auch ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ne? Die Bundesregierung, die fährt ja eher so den Weg zu sagen, wir wollen die Klimaziele erreichen und nicht an den Folgen rumdoktern, aber ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo die Folgen, wie soll ich denn sagen, uns erschlagen.
Ja, Moment, aber also da das Erste ist natürlich immer der Klimaschutz. Sonst geht das ja ins Uferlose. Wir brauchen beides. Also am Klimaschutz darf man nicht sparen. Aber vielleicht mal überlegen, ob man jetzt wirklich noch, wie viele Kilometer Autobahn brauchen wir noch?
Naja, es ist ja nicht nur die Autobahn. Es ist ja auch eine Frage, ich sag mal, der sozialen Gerechtigkeit. Ne? Ich habe jetzt so Freunde, die sagen, okay, wir bauen uns jetzt eine Klimaanlage ein, die kostet so und so viel. Scheiß drauf, machen wir jetzt einfach. Aber wer jetzt am Rande der Stadt in der Platte wohnt, weil er sich was anderes auch nicht leisten kann, bei dem sind dann eben 38 Grad in der Wohnung. Ne?
Genau, und das sind ja auch gerade die Stadtteile, die oft wenig begrünt sind oder auch einfach die Bausubstanz nicht so gut gedämmt ist oder einfach auch mehr Leute auf weniger Quadratmeter. Und dann wird es natürlich noch anstrengender, wenn es heiß wird, wenn man sich nicht ausweichen kann. Aggressivität ist zum Beispiel auch sowas. Das steigt auch nachweislich mit Hitze. Das muss man natürlich auch immer im Hinterkopf haben.
Wir haben jetzt immer über die Städte und die Gemeinden gesprochen als Akteure und sie appellieren da ja auch, dass sie quasi eine Sorgfaltspflicht haben und da in der Verantwortung stehen. Aber gibt es nicht auch die Möglichkeit, in diese Prozesse gewissermaßen so von der Seite einzusteigen, im privaten Bereich oder als Firma? Haben Sie da auch Angebote gemacht in Ihrem Buch oder Vorschläge oder Beispiele gezeigt?
Da gibt es natürlich auch Sachen, was Privatpersonen machen können, weil das ist so eine Mammutaufgabe, wenn man da jetzt sagt, oh ja, Staat, mach du mal Gemeinde, bau mal die Stadt um. Das ist fast nicht zu schaffen. Außerdem ist ganz, ganz viel ja auch in der Stadt im Privatbesitz. Also über 60% gehört ja Privatpersonen oder Unternehmen. Also insofern an der Schraube kann man auch drehen. Da kann ich als Privatmensch was machen. Da können Sie was machen.
Was denn zum Beispiel?
Ich weiß jetzt nicht, wie Sie wohnen.
Ach. Ich wohne auf dem Dorf, also bei mir ist alles gut.
Genau, ja. Dann könnten Sie solche Interviews führen und auf das Thema aufmerksam machen.
Hier bin ich.
Oder Sie können vielleicht eine Initiative gründen, ja, wo man da irgendwie jemand unterstützt. Oder man macht zum Beispiel, wenn man ein eigenes Grundstück hat, könnte man gucken, welche Asphaltflächen brauche ich oder welchen Pflasterflächen brauche ich da wirklich. Muss mein Auto unbedingt auf dem Asphalt stehen? Kann ich das vielleicht in die Garage stellen und dafür ein Blumenbeet aus dem Parkplatz machen? Oder irgendwie so Rasengittersteine, wo das Wasser so reinlaufen kann. Und wenn man dazu nicht die Möglichkeiten hat, kann man sich auch einfach engagieren. Also es gibt zum Beispiel so Gruppen, die pflanzen kleine Wälder in der Stadt. Oder es gibt das Prinzip der Waldgärten, also wo man essbare Sachen anpflanzt. Also was ich festgestellt habe, also wenn man dann gerade so ein bisschen genervt oder frustriert ist von diesem Klimathema oder sich vielleicht auch so ein bisschen hilflos fühlt, wenn man ins Handeln kommt, das tut einem selber auch einfach gut. Ich mache für mich was und ich mache was für die Zukunft. Ich mache was für meine Kinder.
In Ihrem Buch steht von Für meine Söhne, Janis und Robin.
Diese Widmung ist jetzt nicht so gemeint, dass ich jetzt meine Söhne oder den ihre Freunde das Buch nehmen sollen und so bauen sollen, weil die sind ja gar nicht in der Lage, die sind in ihren 20ern. Aber eben, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich auch ihre Generation und meine Generation, die an den Schalthebeln sitzen, die die Planungsbüros haben, die auf den Behörden sitzen. Wir müssen jetzt ins Handeln kommen und das für die nächste Generation anstoßen und einfach auch umsetzen. Also ich finde, das sind wir denen einfach schuldig.
Frau Richter, ich danke Ihnen. Das war unser heutiger Diskurs. Zu Gast bei mir war die Landschaftsarchitektin und Journalistin Katja Richter und wir haben über das Thema gesprochen, wie es möglich sein könnte, klimaresiliente Städte zu gestalten. Es gibt ein Buch dazu von Frau Richter. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung und dass Sie sich des Themas angenommen haben.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Sabine Frank. Ich wünsche noch eine gute Zeit heute.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.